Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine Gesprächspartnerin ist heute erneut Diplompsychologin Turit Müller. Und wir reden darüber, was das innere Team ist und wie es für Entscheidungsfindungsprozesse genutzt werden kann. Moin Turit, schön, dass du mich erneut in meinem Podcast besuchen kommst.
Moin Isabel, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wir wollen heute über Kommunikation sprechen, insbesondere über das innere Team. Erzähl doch mal, wie du zu den Themen Kommunikation und insbesondere den Techniken von Schulz von Thun kamst.
Ja, ich bin ja von Haus aus Psychologin und das ist ja ein bisschen ein weites Feld. Und tatsächlich ist mein Leib- und Magenthema die Kommunikation, weil ich finde, das ist sowas, da kommen wir alle nicht drum rum. Wer schon mal morgens ein misslungenes Selbstgespräch vor dem Spiegel geführt hat, der weiß, den Tag verderben können wir uns auch ganz alleine. Also nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit uns selber ist Kommunikation, glaube ich, einer der Stellschrauben im Leben, wo wir das bisschen, was wir von Lebensglück selber in der Hand haben, ein bisschen mitbestimmen können, indem wir lernen, wie gelingende Kommunikation aussehen kann. Deshalb macht mich das einfach neugierig und ich lerne da gerne immer mehr dazu. Ich habe meine Diplomarbeit bei Schulz von Thun geschrieben und bin auch in der Weiterbildung an seinem Institut und schätze diese Modelle sehr. Und ich persönlich denke im inneren Team, wenn ich über mich selber nachdenke.
Es ist schön, dass du differenzierst. Es gibt Kommunikation mit anderen, was wir gerade machen, aber es gibt eben auch die Kommunikation mit sich selbst und das ist auch heute unser Schwerpunkt und auch in einer weiteren Folge über gewaltfreie Kommunikation, aber mit sich selbst. Dazu nehmen wir auch noch was auf und werden wir auch hier verlinken. Jetzt erzähl uns doch erstmal, was ist das überhaupt, das innere Team?
Das ist ein Modell von Schulz von Thun, wo es eben genau darum geht, um die, er würde sagen, Innerungen. Also das heißt, um die interne Kommunikation mit mir selbst und wie ich, das psychologische Wort ist, Selbstklärung betreiben kann. Also mir klar werden darüber, was ich eigentlich äußern oder sagen möchte. Und dieses Modell ist so schön anwendbar und griffig und sehr verspielt und durchaus auch mit Humorpotenzial und trotzdem mit Tiefe, weil es eben sehr bildhaft ist. Und das Vorstellungsbild, was hier gewählt wird, ist eben das vom inneren Team, weil die meisten Menschen kennen Teams aus irgendeinem Kontext, aus dem Sportverein, von der Arbeit oder die Familie als Team. Irgendetwas haben wir alle schon in Gruppensituationen erlebt. Und das heißt, wir haben so Rahmenvorstellungen, wie Teams funktionieren und wie sie eben auch nicht funktionieren und können das übertragen auf unsere seelischen Innereien. Das arbeitet mit der seelischen Pluralität, die wir alle haben. Also, dass wir eben, das Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, wäre so ein typischer Satz, um das deutlich zu machen. Wir sind nicht immer grün mit uns selbst. Wir haben verschiedene Strebungen in uns. Wer heute Morgen beim Wecker klingeln einerseits dachte, oh ja, hallo Tag, es gibt so viele Dinge, auf die ich mich freue und andererseits dachte, noch 5 Minuten, ich will nicht aufstehen. Der weiß, es ist auch manchmal spürbar, dass wir verschiedene Impulse in verschiedene Richtungen haben. Und das kann schwierig sein, aber das kann auch sehr bereichernd sein, je besser wir diese Impulse kennen und je mehr es wirklich ein Team wird, das sich nicht gegenseitig im Weg steht, sondern an einem Strang zieht.
Also mehrere Stimmen dann auch sozusagen, dass die eine sagt, oh, lass nochmal auf Snooze drücken und die andere sagt, nee, raus aus dem Bett, joggen gehen.
Genau.
und noch ein paar andere. Ich kann allen sehr empfehlen, mal auf die Webseiten von Schulz von Thun zu gehen, weil da sehr schöne Zeichnungen sind, wo das Team so im Bauch wohnt und dann kann man sich das wirklich gut vorstellen. Wir möchten ja heute drüber sprechen, wie man in Familien Entscheidungen treffen kann, vor allem auch in Beziehungen. Also wie man zum Beispiel merkt, wie geht's hier weiter für mich und uns? Inwiefern kann denn das innere Team für Entscheidungsprozesse genutzt werden?
Also das ist etwas, was einfach veranschaulicht auf eine weniger rationale Weise als eine Pro- und Kontraliste, was für verschiedene Stimmen, hast du es genannt, also innere Anteile, ich zu einer bestimmten Fragestellung habe. Und das kann eben auch die Frage sein, wie geht's hier weiter, bleiben oder gehen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es nicht länger mit Hoffnung versuche, sondern wo ich einen Schlussstrich ziehe, wie auch immer die Frage genau lautet? Wäre das eine Frage, die man sich mal mit dem inneren Team angucken kann? Weil der Grund, dass wir sozusagen nicht aus dem Quark kommen und irgendwie diese Entscheidung sehr lange mit uns rumschleppen und nicht richtig zu einem Schluss kommen und nicht richtig in die Handlungsfähigkeit geraten, das liegt eben oft daran, dass wir einen inneren Konflikt haben, dass es also verschiedene innere Stimmen gibt, die verschiedene Ansichten dazu haben. Die einen sagen vielleicht, mein Gott, geh endlich, wie lange willst du dir das noch bieten lassen? Und die andere Seite sagt, aber die Kinder, die brauchen doch beide Eltern. Willst du das nicht nochmal versuchen? Du warst doch selber immer so sauer auf deine eigenen Eltern, dass die das nicht noch eine Runde länger probiert haben. Du weißt, wie sehr du deinen Vater, deine Mutter vermisst hast. Gib dem noch eine Chance. Und dann gibt es wahrscheinlich noch unheimlich viele andere Stimmen. Was weiß ich, jemand, der sagt, habe ich ja gleich gesagt, du bist nicht beziehungsfähig. Das ist ja kein Wunder, dass dir das hier um die Ohren fliegt. Oder ne? Und das bringt uns völlig durcheinander, weil es geht uns nicht besonders gut mit dieser Stimme und sie ist nicht besonders stärken. Und es ist möglicherweise erstmal ein Knäuel, ein inneres Kuddelmuddel, wo die Kräfte sozusagen ähnlich stark in beide Richtungen ziehen und wo es dadurch kein Vor und kein Zurück gibt. Und genau in solchen Situationen ist das innere Team eben hilfreich, weil es aus diesem Klumpatsch mal sortierte Stimmen macht. Schulz von Thun würde das eine innere Ratsversammlung nennen, wo also all diese Teammitglieder zu Wort kommen. Und wichtig ist, das ist keine rein basisdemokratische Veranstaltung, sondern es braucht dabei einen Teamchef oder eine Teamchefin, und das bist du, sozusagen das Oberhaupt, die ganze Person. Und dazu ist wichtig, dass diese Führungskraft ja auch die Qualitäten mitbringt, die eine gute Führungskraft braucht. Zum Beispiel die Mitarbeitenden zu kennen. Ja, also mir bewusst zu sein, wer ist da eigentlich in meinem Innern zu dieser Fragestellung aktiv und eben auch zu wissen, welche Mitarbeitenden sind für welche Aufgaben gut. Also ist das überhaupt ein guter Berater für bestimmte Fragestellungen? Zum Beispiel die Person, die sagt, siehste, habe ich dir ja gleich gesagt, bist nicht beziehungsfähig. Wäre das jemand, an den ich mich wende in der Frage bleiben oder gehen? Oder ist es vielleicht nicht so schlau, auf die Person zu hören? Wir tendieren ja als Menschen dazu, unseren inneren Impulsen quasi zu glauben und sie für bare Münze zu nehmen, was wir im Leben wahrscheinlich nicht tun würden. Ich gehe ja nicht mit wichtigen Lebensentscheidungen auf die Straße und frage irgendwen, soll ich mich trennen oder soll ich bleiben? Aber in unserem Innern wenden wir uns da schon manchmal an Stimmen, die da vielleicht nicht den allerbesten Blick drauf haben.
Ja, und manchmal hört man ja sogar Stimmen, die man gar nicht gut findet, dass man sagt, ja, wir haben Beispiel, nur wir haben kirchlich geheiratet, da darf man sich nicht trennen. Oder das macht man nicht, die Uroma, die plötzlich aus dem Grabe spricht. Also, dass da auch Werte kommen, die gar nicht die eigenen sind. Und dann gibt's die Teamchefin oder auch, die auch eine Moderationsfunktion hat, nehme ich mal an, die dann da sortiert. Da würde ich nochmal gern wissen, wie das konkreter passiert. Ich erlebe oft auch in Mediationen bei mir in der Praxis, dass Menschen mit Werten um die Ecke kommen, auch bei Finanzen und so, die nicht aus ihrer Generation und nicht aus der davor stammen, sondern von ganz wann anders und dennoch eine Kraft haben, weil die vielleicht so weitergereicht wurden in der Familie. Und das könnte ich mir gerade bei Trennung zum Beispiel auch gut vorstellen. Wie sortiere ich denn die Uroma, Gott hab sie selig, aus?
Ja, tolle Frage. Das ist tatsächlich ein großes Thema, was ich auch viel erlebe im Bereich Männer- und Frauenfragen zum Beispiel. Ne? Das ist sozusagen der innere Patriarch oder so mit mir spricht und den innere Patriarchin und sagt, sei eine gute Mutter, sei eine gute Frau und schon mache ich Dinge, die mir eigentlich gar nicht passen. Da ist ja die halbe Miete, dieses Erkennen zu merken, ich habe diese Stimme in mir. Ein Problem ist das, wenn das unbewusst bleibt und mich leitet in meinen Handlungen, in meinen Entscheidungen, ohne dass mir das auffällt. In dem Moment, wo mir das auffällt, bin ich ja schon sozusagen distanziert davon und kann von außen drauf gucken. Da bin ich ja dann schon in so einer Beobachterperspektive, wahrscheinlich schon in meinem Oberhaupt, in meiner Teamchefin, die da drauf guckt und sagt, ach guck, das ist ein Teil von mir, aber nur ein Teil von mir. Und ich kann mich jetzt bewusst entscheiden, ob ich darauf höre oder nicht. Und wichtig wäre dann eben auch so eine Art Aushandlungsprozess. Diese Stimmen können wir ja nicht feuern. Grundsätzlich geht man in den meisten Formen von Teilearbeit auch davon aus, alle kommen, um zu helfen. Ja, also die Uroma-Stimme hat es auch mal gut gemeint, uns diese weisen Ratschläge aus unserem Umfeld in die Seele zu legen. Wahrscheinlich haben wir sogar eine kleine Idee, wo die entstanden ist. Aber jetzt ist es an uns als Teamchef, Teamchefin zu bewerten, ist das immer noch eine schlaue Strategie? Und wenn nicht, was kann ich tun, damit diese innere Stimme, die ich ja nicht feuern kann, maximal hilfreich ist oder zumindest nicht kontraproduktiv? Und wie das aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist vielleicht auch mit dieser Stimme in den Dialog zu treten und zu schauen, warum ist die da so vehement dran? Geht es wirklich darum, dass das eben kirchlich den Segen bekommen hat? Oder steckt da was anderes hinter? Geht es ihr vielleicht in Wahrheit darum, nicht zu schnell Dinge wegzuwerfen? Oder ne, was steckt dahinter? Und das ist ja vielleicht sogar etwas, womit wir auch mit unseren eigenen heutigen Werten was anfangen können. Und wo wir merken, okay, diese Stimme braucht Beruhigung. Und für sie wäre beruhigend, wenn wir der Sache eine gewisse Chance geben. Wie auch immer das aussehen kann. Vielleicht sagt sie, ich kann mich darauf einlassen, dass es eine Trennung gibt, wenn du vorher versuchst, in der Therapie zu klären, ob es eine andere Lösung gibt. Und wenn du das noch für ein halbes Jahr ausprobierst und wenn du dann merkst, es geht wirklich nicht, okay, dann kann ich das mittragen. Aber irgendwie diese Wegwerfbeziehung, nee. Dafür haben wir Gottes Segen nicht gekriegt. So. Und dann komme ich in eine Handlungsfähigkeit, weil ich nicht gegen die Stimme kämpfe und sage, oh nee, jetzt Uroma schon wieder. Und weil ich auch nicht unbewusst von ihr getrieben werde in meinen Lebensentscheidungen.
Jetzt ist ja die Arbeit mit dem inneren Team unter anderem auch ein Coaching-Tool, was man so, ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung auch gelernt. Wir möchten ja unseren Zuhörenden die Möglichkeit geben, alleine damit zu arbeiten. Lass uns doch mal anhand von einem Beispiel ganz konkret besprechen, wie jemand in Eigenarbeit mit dem inneren Team vorgehen kann. Lass uns ruhig das Beispiel nehmen. Ich bin in meiner Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin und wir haben zwei Kinder. Ich bin unglücklich. Warum genau, weiß ich noch nicht, aber so fühlt sich's gerade nicht gut an. Wie kann ich mit dem inneren Team mir klarer werden über meine Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche?
Also irgendwann wird es etwas sein, was intuitiv in Sekundenbruchteilen passiert, so wie alle anderen gedanklichen Prozesse, emotionalen Prozesse, die wir auch haben. Jedenfalls dann, wenn das Thema nicht zu komplex ist, und das ist tatsächlich ein komplexes Thema, was du ansprichst. Und immer wenn es komplex ist oder da es jetzt neu ist, möglicherweise das innere Team, für uns ist es hilfreich, diese innere Ratsversammlung mit Papier und Stift zu machen und mit viel Zeit alleine. Und da ist das Erste, was wir brauchen, eine konkrete Fragestellung. Denn die Fragestellung lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich in die falsche Richtung gelenkt werde, kriege ich irgendwie gar nicht die Antwort, die ich eigentlich brauche. Das heißt, werde dir klar, was du eigentlich wissen willst. Ist deine Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Oder ist deine Frage, wann soll ich gehen? Oder ist deine Frage, wie kann ich mir selber verzeihen, dass diese Beziehung gescheitert ist? Oder was ist eigentlich konkret deine Frage? In dem Moment, wo dir das klar ist, malst du sozusagen, und das wirst du auf den Bildern sehen, die wir verlinken auf den Homepages und so, malst du dein Oberhaupt sozusagen, deine Gesamtperson auf die gesamte Menge, auf die gesamte Breite des Blattes. Oben einen kleinen Kopf, unten sehr viel Bauch, weil da die Teammitglieder reingehören. Und das ist eben für alle Leute, die jetzt sagen, ich kann immer nicht malen, bitte tu es trotzdem, ich kann auch nicht malen. Trotzdem sorgen meine Zeichnungen in Seminaren oder vielleicht deswegen für viel Erheiterung. Und wir kriegen einfach nochmal einen emotionaleren Zugriff auf die Sache, als wenn wir halt so die berühmte Pro- und Kontraliste machen, weil da eben das Herz mitspielt und ein Bild ist ein Cluster für sehr viele Informationen. Das ist nicht zu unterschätzen und dazu muss es nicht Rembrandt sein. Und genau, dann gibst du dieser Figur eine Sprechblase und in diese Sprechblase schreibst du die Fragestellung rein. Also zum Beispiel bleiben oder gehen. Dann sehr schön ist bei den Fragestellungen oft mit, wie kann ich zu starten? Wie kann ich herausfinden, ob es Zeit ist, sich zu trennen oder ob ich noch bleiben kann oder so? Wie kann ich, führt automatisch in eine konstruktive Richtung in der Regel.
Dann lass uns das als Beispiel nehmen. Wie kann ich herausfinden, ob es Zeit ist zu gehen?
Genau. Und dann machen wir sozusagen eine Erhebung, die erstmal den Ist-Zustand widerspiegelt. Das heißt, ich gucke, welche inneren Wortmeldungen gibt es zu dieser Fragestellung. Das sind also nicht alle Facetten meiner ganzen Persönlichkeit, sondern nur die, die sich dazu zu Wort melden. Und woran merke ich, dass sich da jemand zu Wort meldet? Das merke ich zum Beispiel an Gedanken. Da hat also ein Teammitglied was zu sagen. Oder ich merke das an Emotionen. Dann kann ich mich fragen, okay, wer in mir ist denn da wütend? Oder ich merke das an Handlungsimpulsen. Ne? Und ich könnte Ihnen links und rechts, das ist ein Handlungsimpuls. Wir gehen Ihnen nicht immer nach, aber auch Verhaltensweisen sind wichtig. Also ich lese in letzter Zeit lauter Beziehungsratgeber. Wer liest denn diese Ratgeber in mir? Das wäre eben auch ein Verhalten, wo wir uns fragen können, wer ist das? Und all diese, oder physiologische Erregung, ne? Ich habe nur noch Herzklopfen, ich bin nur noch unter Strom seit Wochen und Monaten. Da können wir uns fragen, wer ist das in dir, der da Herzklopfen hat und angespannt ist? Und all diese Stimmen malen wir dann in diesen großen Bauch, den wir gelassen haben in der Figur. Und zwar haben die drei Aspekte. Wir malen sie auch als sozusagen Männchen oder Frauchen. Es kann sehr unterschiedlich sein, welches Geschlecht innere Teammitglieder haben oder ob sie überhaupt ein Geschlecht haben. Die haben einen spezifischen Ausdruck für ihre konkrete Aufgabe. Zum Beispiel sieht die Stimme, über die wir gerade sprachen, vielleicht ein bisschen aus wie meine, war es jetzt die Oma oder die Uroma? Ich weiß es nicht.
Uroma.
Genau. Und dann hat sie ja auch einen emotionalen Ausdruck zu dieser Fragestellung. Vielleicht hat sie einen erhobenen Zeigefinger, ne, weil sie das gar nicht witzig findet, überhaupt über so etwas nachzudenken. Und dann hat sie einen Namen. Es kann sein, dass sie einfach Uroma heißt, aber es kann eben auch sein, dass wir es mehr benennen nach ihrem Anliegen. Und ihr Anliegen in dieser Sache scheint zu sein, Wertebewahrerin oder die Haltbarkeitsbeauftragte oder so, dass es eben nicht um Wegwerfbeziehungen geht. Dann ist das nächste Element, dieses Wesen in unserem Inneren bekommt auch eine Sprechblase. Und da steht sozusagen ihre Kernbotschaft drin zu diesem Thema. Vielleicht.
Man trennt sich nicht.
Ja, genau. Man trennt sich nicht, wäre das vielleicht. Aber das ist bei unseren Uromas sehr verschieden. Sie bekommt eben dann auch den Namen. Und ja, beides kann sich verändern. Ne? Also wenn wir merken, ach, es ist gar nicht, man trennt sich nicht, sondern eigentlich geht es mehr darum, man trennt sich nicht leichtfertig, dann können wir das verändern, wenn uns klarer wird, was diese Stimme wirklich will. Und auch, wenn wir von plakativ Uroma langsam kommen zu dem, was sie wirklich ausmacht in der Essenz, kann sich auch der Name verändern. Es kann zum Beispiel typischerweise sein, dass ein Name von so einer Stimme auch mal despektierlich ist. Der Egoist oder die Egoistin zum Beispiel kommt sehr häufig vor und dass wir dann irgendwann merken, oh, das ist eine Selbstfürsorgestimme. Das ist gar nicht so böse. Und da merken wir auch diesen Teambuilding-Prozess vom Oberhaupt, dass ich eben als Gesamtperson lerne, was wichtig ist als gute Führungskraft, alle Teammitglieder zu wertschätzen und sie nicht abwertend zu benennen. Denn diese Selbstfürsorge, auf die habe ich ja keinen Zugriff, wenn ich die immer abtue als Egoismus. Und mich eigentlich dafür schäme, dass so jemand in meinem Team existiert. Daran merken wir, was da für komplexe seelische Prozesse auch passieren, während wir so ein Team aufstellen. Und jetzt malen wir sozusagen alle Stimmen, die zu dieser Fragestellung kommen, in den Bauch. Egal wie viele das sind. Merken vielleicht auch, okay, zwei sind sich sehr ähnlich, die könnte ich zusammenfassen. Oder, oh, hier mischt sich was, das muss ich auseinandernehmen. Das kann so ein Prozess sein. Und dann habe ich ja erstmal nur den Ist-Zustand erhoben. Da fragt man sich jetzt, wo ist jetzt die Antwort auf meine Frage? Wieso habe ich noch keine Lösung zu dem Problem? Aber es ist sehr oft so, wenn wir den Knoten sehen, dass der sich von alleine löst. Also viel löst sich oft schon, wenn Menschen nur sehen, ach, deshalb zieht es so in verschiedene Richtungen. Deshalb kann ich mich nicht entscheiden.
Ich habe noch eine ganz pragmatische Frage, weil du eben sagtest, erst heißt sie die Egoistin oder die Uroma, dann heißt sie die Selbstfürsorgerin. Male ich dann jedes Mal ein neues Blatt? Weil ich habe schon mal so einen Bauch vor mit 12 Figuren, die ich 4-mal umbenenne und sehe gerade so ein Chaos vor mir. Soll ich dann jedes Mal neu malen oder drüber schreiben, durchstreichen? Oder ein sehr großes Blatt nehmen?
Da sind ja die Ordnungsbedürfnisse sehr unterschiedlich. Ich würde irgendwas Praktisches nehmen, sonst habe ich ja irgendwie einen großen inneren Schweinhund, das jedes Mal neu zu malen. Bleistift, Buntstift, das kann man radieren, wäre zum Beispiel eine Variante, irgendwas zu nehmen, wo man dran arbeiten kann oder es zu vervielfältigen und drüber zu kleben oder was auch immer, würde ich einfach was Leichtes nehmen. Und so viel ändert sich auch gar nicht immer. Also das ist sehr unterschiedlich.
Das klang gerade so, dass das ja auch ein längerer Prozess sein kann. Das mache ich nicht in einer halben Stunde, sondern da fange ich vielleicht an und dann mache ich eine Woche später weiter. Und dass man sich auch den Raum gibt, da wirklich Veränderungen einzubauen, weil ich das schon unglaublich wichtig find, von der Egoistin zu der, die für mich sorgt. Das kann ja ein Riesenschritt sein, gerade in Beziehung mit Kindern, wenn man sagt, das ist egoistisch, dass ich glücklich sein möchte. Ich soll gefälligst Mutter, Vater sein und alles andere muss dahinter zurückstecken. Insofern
genau.
Ist ja dieser Umschwung schon auch sehr, sehr relevant möglicherweise.
Ja. Genau, also dass ich die Ratsversammlung mache, das ist vielleicht schon in einer halben Stunde, Stunde, anderthalb, was auch immer getan. Aber wenn das dann liegt und in mir arbeitet, das arbeitet durchaus nach, dann kann es sein, dass sowas dann Wochen später mir klar wird, weil ich, was weiß ich, in der Therapie, die ich begleitend angefangen habe oder in Gesprächen mit meinem guten Freund festgestellt habe, oh ja, da habe ich einen blinden Fleck. So, es ist eigentlich ganz schön wichtig, dass ich auch gut für mich sorge, auch für die Kinder. Wie soll ich sonst ein gutes Elternteil sein?
Okay, jetzt habe ich die Ratsversammlung auf meinem Papier und wie geht's jetzt weiter?
Entweder ist der Knoten schon gelöst, weil ich ihn endlich verstehe. Das ist sehr oft der Fall, dass ich merke, ach so, okay, zum Beispiel können wir ja sehen, an wen richtet sich die Kernbotschaft der Teammitglieder? Sprechen die mit mir als Oberhaupt? Sprechen die mit dem Außen, zum Beispiel mit meinem Partner, meiner Partnerin? Oder sprechen die miteinander? Gibt es zum Beispiel eine Stimme, mit der die Uroma-Stimme redet und die sie ermahnt? Da wird mir vielleicht die Dynamik einfach klar in meinem Inneren und dadurch auch, was ich tun kann. Also manchmal fällt mir die Lösung zu, indem ich das Problem verstehe. Zum Beispiel durch das, was wir gerade zufällig am Wickel hatten, weil ich merke, das ist der zentrale Punkt. Ich habe einen Denkfehler gemacht. Der Denkfehler ist, Selbstfürsorge ist egoistisch. Nein, wie soll ich eine gute Mutter, wie soll ich ein guter Vater sein, wenn ich am Ende bin? Jetzt schon, mein Kind ist gerade im Kindergarten. Wie soll ich das denn bis zum Abitur durchhalten? Da hat ja niemand was von. Diese Idee, mich selber aufzuopfern, wo kommt die eigentlich her? Warum ist das so, dass mein Oberhaupt die Selbstfürsorge so wenig achtet? Habe ich wirklich eine Baustelle und dann wird vielleicht klar, okay, es ist wirklich Zeit zu gehen, weil mich die falschen Ratgeber sozusagen im Inneren halten, nämlich vielleicht ein Teammitglied, das ich dann entdecke, es ist nicht okay, dass du glücklich bist oder es ist egal, ob du glücklich bist, gib alles für die Kinder oder so, ja. Und das war vielleicht ein bisschen verschmolzen mit dem Oberhaupt, dass das Oberhaupt gar nicht gemerkt hat, dass es unbewusst geleitet wird, also ich als ganze Person, von diesen Überzeugungen, die ja mich sehr geprägt haben vielleicht. Ja? Und manchmal ist das schon das entscheidende Moment. Wenn es nicht Klick macht, kann ich weitermachen, eine nächste Erhebung machen sozusagen, wo ich aufmale, wie ist die Dynamik im Team, wer mit wem gegen wen, das kann ich auch in einem Bild ausdrücken, wie auch immer das aussieht, zwei entgegengesetzte Pole oder in der Mitte ein Dompteur mit Peitsche und alle tanzen drumrum und dann könnte ich noch ein drittes Bild machen. Wie sollte ich innerlich aufgestellt sein, damit ich Klarheit habe in dieser Frage? Und dann geht der Aushandlungsprozess erst los. Wie schaffe ich es, dass die inneren Stimmen sich auch so aufstellen und so miteinander an einem Strang ziehen? Wenn das so ein komplexer Prozess wird, dann macht es vielleicht doch Sinn, sich Begleitung zu suchen in einem Coaching mit jemandem, der sich damit auskennt.
Also alleine kann man erstmal die Teammitglieder sich anschauen, die auch visualisieren, auch umbenennen und dabei vielleicht schon erste Erkenntnisse gewinnen. Und wenn man merkt, so jetzt ist hier noch einiges zu tun, dann holt man sich zum Beispiel so jemand wie dich oder andere Coaches, die Schulz-von-Thun-Methoden, es gibt ja auch noch andere Methoden von Friedemann Schulz-von-Thun, die alle großartig sind, also die ich zumindest kenne, und immer auch dieser liebevolle, humorvolle Blick bei aller Ernsthaftigkeit und Tiefe, kann man sich da auch erkundigen. Wir setzen da auch zum Beispiel deine Website in die Shownotes und vielleicht auch die vom Institut, damit Menschen da sich erkundigen können. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und auch von Coaching-Klientinnen und Klienten, dass die Aufstellung an sich schon wirklich viel Klarheit schafft, weil die Stimmen so, das ist oft ein lautes Gerede, Durcheinandergerede, und wenn die dann so jeder nacheinander oder jede nacheinander zu Wort kommen, kann da schon ganz viel Klarheit geschaffen werden. Turit, vielen Dank. Zum Abschluss noch eine Idee von dir an die Menschen, die uns zuhören, was sie denn mit der inneren Teamarbeit noch anfangen können.
Einmal kurz das Kleingedruckte, sozusagen die Packungsbeilage. Diese Methode ist, wie du schon sagtest, sehr locker und fluffig und für die allermeisten Menschen geeignet. Es sei denn, es gibt in der Seele der Menschen, die es anwenden, eine Tendenz zur Spaltung. Das heißt, wenn du weißt, was man früher multiple Persönlichkeitsstörung nannte, ist etwas, was bei dir vorliegt, oder Psychosen oder Schizophrenie, wo es sowieso so eine Zerfalltendenz gibt, dann wäre das wahrscheinlich nicht das richtige Modell. Und wenn, dann die eher therapeutischen Methoden in Begleitung mit jemandem, der da auf dich aufpassen kann. Für alle anderen Menschen ist das sehr unbedenklich und ja auch sehr in der Gegenwart angesetzt, da es darum geht, wer ist jetzt in diesem Moment in mir und meldet sich zu Wort. Und ich kann es nur empfehlen, egal ob du gerade vor dieser Fragestellung stehst oder nicht oder vor einer anderen Fragestellung, wo du diese Methode brauchen kannst, es ist auf jeden Fall bereichernd, dein eigenes Inneres besser kennenzulernen. Du hast einfach im Leben eine bessere Selbstführung im besten Sinne, wenn du dich besser kennst. Und das erreichst du auf jeden Fall durch dieses Modell. Und wahrscheinlich auch eine Entscheidung, wo dann alle seelischen Anteile mit dir an einem Strang ziehen.
Vielen herzlichen Dank, liebe Turit, für dass du uns diese Methode vorgestellt hast. Und ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dir.
Dito, ich auch. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.